Garlem. Das Schattenspiel. Von Dane Rahlmeier. Ein Roman aus dem Rick Future-Universum von Sven Matthias. Gelesen von Tim Gößler. Dritter Teil. Die Jezebel wurde von bewaffneten Syndulon geentert. Angehörigen von Kirais Spezies, die gekommen sind, um Kirai mitzunehmen, notfalls mit Gewalt. Ein Kampf entbrennt. Captain Akina und Garlem werden angeschossen. Als Garlem wieder zu sich kommt, befindet er sich zu seinem Erstaunen auf dem Schiff der Syndulon. Er hat den Schuss dank der Nanobots auf seiner Haut überlebt. Die Syndulon behaupten, sie hätten ihn zurückgelassen, hätten sie in ihm nicht den Ziehsohn des Erzpiraten Vago Korak erkannt. Außerdem erfährt er, dass Kirai die entflohene Tochter von Konar Varidur ist, einem mächtigen syndulonischen Gangsterboss. Nun wird sie gegen ihren Willen zu ihrem Vater in dessen Villa auf dem Planeten Syndular zurückgebracht. Dort lernt Garlem den Mann persönlich kennen. Varidur ist ein charismatischer, aber ruchloser Verbrecherkönig, der über Leichen geht. Dass Garlem von ihm als Ehrengast eingeladen wird, erfüllt ihn mit einem entschieden unguten Gefühl.
Heska ließ ihn allein. Die Suite bestand aus 4 Räumen. Einem Wohnzimmer, randvoll mit Kunstwerken und polierten Bücherregalen, die mit antiken, syndulonischen Werken vollgestopft waren, einem Medienzimmer mit der neuesten Holotechnik und einem Kreis aus Sofas, einem Schlafzimmer mit 0 Schwerkraftbett, das größer war als manche Shuttles, die er geflogen hatte, und zu guter Letzt einem Bad mit Fliesen, die aussahen wie aus Lapislazuli gefertigt, vervollkommnet von einer gigantomanischen Badewanne im Boden. Jedes Zimmer blickte hinaus in den Garten des Hauses, wo Blumen aus der gesamten Galaxis in allen Farben des Regenbogens blühten. Ein Robodiener hatte sich bei seinem Eintreten aktiviert und schwebte auf ihn zu. Eine kopfgroße, spiegelnde Metallkugel mit 4 Armen und einem leuchtenden Sensor als Augenersatz.
»Unser Herr legt viel Wert auf ein gepflegtes Äußeres«, sagte die Maschine und scannte das Loch in seinem Hemd. »Wenn Sie wünschen, kann ich Ihnen eine individuelle Garderobe für den heutigen Abend anfertigen.«
»Von mir aus?« sagte Garlem. Als der Robodiener davonschwebte, schmiss er sich auf das Bett. Das Null-Schwerkraftfeld fing ihn auf, weicher als Daunen. »Was wollen die Kerle von mir?« Die eine Frage spukte wieder und wieder durch seinen Kopf. Waren sie tatsächlich scharf auf Vagos vermeintliche Geheimnisse? Wohl kaum. Varidur hatte mehr Geld als der Imperator von Snacks. Alle Schätze, die Vago im Laufe seines Lebens erbeutet hatte, konnten nicht mehr als Kinkerlitzchen für ihn sein. Die Helix also. Garlem berührte abwesend die Schattenspiralen an seinem Arm. Aber woher wussten sie, was das Ding darstellte? Oder hatten sie es beim Scan herausgefunden? Unwahrscheinlich. Er selbst hatte die Helix wieder und wieder gescannt, als er noch auf der Eric gewesen war. Alles, was ihm die Analyse verraten hatte, war, dass sie eine unbekannte Form von Energie benutzte. Mehr nicht. War das genug für Varidurs Leute, ihn hierher zu schleppen? Aber warum gaben sie sich dann so scheißfreundlich? Sie hätten ihm den Arm einfach abhacken können, zusammen mit der Helix. Er stellte sich vor, wie sie versuchten, ihm das Ding abzunehmen, als er ausgenockt gewesen war. Vergebene Liebesmüh. Er selbst hatte versucht, die Helix zu entfernen, doch sie klebte an ihm wie sein eigener Schatten. Rick und die anderen. Er wünschte sich so verzweifelt wie nie, er könnte sie hierher zaubern. Sie waren so oft in ausweglosen Situationen gewesen. Beim Angriff der Kalioten auf Oludan, während des Gefechts mit der letzten Maifa-Schwester bei Kessador, bei der Befreiung von Vago aus den Kerkern von Exilon. Auf Virides, auf der Welt seiner Leute. Egal, wie brenzlig die Lage gewesen war, ein Teil von ihm hatte immer gewusst, dass ihm nichts geschehen konnte, mit ihnen an seiner Seite. Er war schon zuvor allein gewesen, nach seinem Streit mit Vago vor 5 Jahren, als er als Sternentrotter durch die Milchstraße gereist war. Auf der Suche nach seinem Volk, auf der Suche nach sich selbst. Auch zu seiner Zeit als Schmuggler hatte er allein gearbeitet. Es hatte ihm nie etwas ausgemacht. Nun war er wieder allein. Und schlimmer als das, er war einsam. Und es quälte ihn. Ich hätte niemals weggehen dürfen. Ich wünschte, ich hätte dieses verfluchte Scheißding an meinem Arm niemals gesehen. Er bedeckte das Gesicht mit den Händen, bemühte einen Schrei des Zorns und der Frustration zu unterdrücken. Er dachte an Virides, an den grün leuchtenden Ozean unter blauem Himmel, die Schreie der bizarren Insektenvögel in der Atmosphäre, die geschlechtslos sanfte, weise Stimme der Seele des Planeten. Der Geist wartete auf ihn. Er hatte versprochen, dass sie sich wiedersehen würden, und er wollte sein Versprechen halten. Um jeden Preis.
Krieg dich ein, Mann, murmelte er. Du kriegst das schon hin. Du hast die Maifa-Schwestern überlebt. Du hast es mit den verdammten Juhun aufgenommen. Da wird so ein mickriger Gangsterboss doch kein Problem sein.
Ein mickriger Gangsterboss mit einer ganzen Armee schießwütiger Syndulon und der Gepflogenheit, die Familien seiner Feinde bis in die dritte Generation auszuradieren. Bald ging Syndulas gelbe G2-Sonne unter. Der Himmel über dem Dschungelmeer entfachte ein atemberaubendes Farbenspiel aus Gelb, Rot und Purpur. Dann schienen die ersten Sterne durch die Fenster seiner Suite.
»Es ist angerichtet«, sagte der Robodiener. »Wenn Sie mir bitte folgen wollen?«
Garland tat der Maschine den Gefallen. Nach seinem beinahe Zusammenbruch vorhin hatte er neue Kräfte gesammelt. Wenn er diese Leute aufs Kreuz legen wollte, dann brauchte er mehr Input. Und den bekam er nur vom Boss höchst selbst. Außerdem, das wurde ihm jetzt erst klar, wollte er Kirai wiedersehen und sie mit seinem neuen Aufzug beeindrucken. Hemd und Hose aus perlmuttschimmernder Seide, dazu einem eleganten, dunklen Mantel, der ihm bis zu den Knien reichte. Er sah gut darin aus, und das wusste er. Der Roboter flog ihm voraus durch den Palast. Im Inneren waren nur alle paar hundert Meter einzelne Wachen postiert, was gut zu wissen war. Er nickte den tätowierten Mistkerlen mit aufgesetzter Lockerheit zu. Es gab keinen Grund, ihn zu zeigen, wie sehr sie ihn einschüchterten. Der Speisesaal war ungefähr so riesenhaft und hallend, wie er es erwartet hatte. Holographisches Feuer brannte lautlos auf Stativen aus Platin und verbreitete ein warmes, träge flackerndes Licht. Der Esstisch war so lang wie eine verdammte Straße und aus einem rötlich schimmernden Holz gefertigt, so makellos poliert wie das Besteck. Da Syndulon bei einem gemütlichen Beisammensein auf Stühle verzichteten, gab es samtig schwarze Sitzkissen aus Federschaum. Das Licht zweier fahler Monde leuchtete durch das Panoramafenster. Als Garland eintrat, hob der Dasrock das dornenstarrende Haupt und knurrte ihn an. Der Hausherr, welcher am Kopf der Tafel saß, machte eine winzige Geste, die das Tier unmöglich gesehen haben konnte. Dennoch verstummte es sofort und machte es sich an Varidurs Seite bequem.
»Vortrefflich gewählt«,
sagte der Herr der Syndikate mit einem Blick auf Garlands Garderobe. »Nicht wahr?« Garland sah sich um. »Sollten wir nicht zu dritt sein?«
»Das sind wir«,
sagte Kirai mit kühler Stimme, als sie durch eine andere Tür in den Saal trat. Garland starrte sie an, für einen Moment sprachlos. Sie trug etwas, das halb Kleid, halb Mantel war und rundherum atemberaubend. Das weiße Haar mit den silbernen Strähnen hatte sie sich hochgesteckt und mit Stäbchen aus schwarzem Glas fixiert. Ihre unglaublichen Augen waren mit etwas verziert, das wie Diamantstaub glitzerte. Allein für diesen Anblick konnte er ihr fast verzeihen, dass sie ihn in die Höhle des Varg gezerrt hatte. Er machte etwas Ähnliches wie eine Verbeugung. Sie ignorierte ihn.
»Bringen wir es hinter uns«,
flüsterte sie im Vorbeigehen. Dann nahm sie schräg gegenüber ihrem Vater Platz, misstrauisch beäugt von dessen Schoßmonster. Garland setzte sich Kirai gegenüber im Schneidersitz auf das Kissen und betrachtete das glänzende Besteck, das ihm so ausgeklügelt vorkam wie die Instrumente eines Chirurgen. Verdammt, er hasste förmliche Anlässe wie diesen. Essen war dafür da, gegessen zu werden und nicht zelebriert wie eine golvonische Oper. Nahm man das gabelartige Ding mit der integrierten Schneidefläche mit der linken oder der rechten Hand und war das Löffelteil daneben für Suppe oder Soßen gedacht? Er wusste, dass Leute wie sein Gastgeber solchen Schwachsinn ernst nahmen, genauso wie er wusste, dass seine Tischmanieren nicht existent waren.
Na und?
Was sollen sie machen? Dich umbringen?
Wie schön, dass du uns Gesellschaft leistest, Kirai,
sagte Varidur und tätschelte seiner Tochter die Hand.
Ich bin so froh, dich wieder bei mir zu haben.
Ich weiß, Vater, murmelte sie.
Versprich mir, dass ich mir nicht noch einmal solche Sorgen machen muss.
Sie murmelte etwas.
Was sagtest du?
Fragte Varidur mit Nachdruck. Garlen sah, wie er ihre Hand drückte.
Ich verspreche es, sagte sie. Er lächelte zufrieden. Seine weißen Bartsträhnen wackelten.
Sehr schön.
Garlen sah Kirai schweigend dasitzen, und ihm wurde klar, dass er nicht das einzige Wesen in diesem Haus war, das sich einsam fühlte. Sie hat Angst vor ihm. Er hätte blind, taub und blöde sein müssen, um das nicht zu merken. Und nach allem, was er über Varidur wusste, wunderte ihn das kein Stück. Er dachte an das einzige Wesen im Universum, das er als seinen Vater angesehen hatte. Es gab ganze Flotten, die vor Vago dem Abscheulichen gezittert hatten. Unzählige Albträume, durch die der stachelige alte Borgone mit den 4 blitzweißen Hauern und den mörderischen gelben Augen gegeistert war. Garlen hatte Vago morden und plündern sehen. Er wusste, was für ein schrecklicher Feind er gewesen war. Doch er selbst hatte nie Angst vor ihm gehabt, denn er wusste, er war sein Vater. Oder das nächstbeste, was er in dieser Beziehung hatte. Vago stand auf seiner Seite. Und er liebte ihn. Aber Varidur? Was hatte er seiner Tochter angetan, dass sie sich so sehr vor ihm fürchtete? Seine Sorge um sie schien ehrlich zu sein, aber sie...
Garlen?
Jeder Muskel seines Körpers spannte sich an, als ihn Varidurs giftgrüner Blick traf.
Es ist auf meiner Welt üblich, dass ein Gast das Tischgespräch mit seiner Geschichte beginnt,
sagte der Syndulon.
Erzähl uns etwas von dir.
Och, sagte Garlen, da gibt's eigentlich nicht viel zu erzählen. Varidur lächelte.
Ich habe anderes gehört.
Garlen merkte, dass auch Kirai aufhorchte. Roboter trugen das Essen auf. Garlen betrachtete das wabbelige, bleiche Zeug auf seinem Teller.
Soufflé aus Guldaki-Eiern, erklärte sein Gastgeber. Exquisit.
Garlen betrachtete seinen Teller. Wenn sie ihm irgendwelche Drogen einflößen wollten, um ihn gesprächiger zu machen, hätten sie das wahrscheinlich längst getan. Oder vielleicht hatten sie das auch schon, nur erinnerte er sich nicht. Er war bereit, das Wagnis einzugehen. Er hatte Hunger wie ein ausgewachsener Quarp. Sie begannen das Abendessen. Garlen ließ sich von den Robodienern Slag einschenken und nahm den Faden wieder auf.
Meine Geschichte, naja, ich war eine Zeit lang Pirat. Dann habe ich mich eine Weile als Schmuggler durchgeschlagen, bin von den Golvonen erwischt und verknackt worden. Danach bin ich eine Weile mit ein paar Freunden durchs All gesegelt. Alles nicht so aufregend.
Nein, sagte Varidur mit einem subtilen Lächeln. Ich fürchte, das stimmt nicht ganz.
Alarmsirenen schrillten in Garlens Innerem los.
Du warst nicht einfach nur ein Pirat, sagte Varidur. Du warst ein Klingentänzer. Der zweite Klingentänzer direkt nach Vago Korak. Die halbe Galaxis hat vor euch gezittert.
Kann sein, sagte Garlen und leerte sein Glas. Ist ein paar Jährchen her.
Ich habe nie etwas anderes als höchste Bewunderung für ihn gehegt. Für Vago.
Varidur griff nach einer Schüssel und warf seinem Dasrock einen armdicken Knochen hin. Garlen bekam eine Gänsehaut, als er hörte, wie das Ding zwischen den Kiefern des Monsters brach und splitterte.
Er war ein Mann, der wusste, was er wollte. Und er hat es sich genommen, gleichgültig, was andere dazu sagten.
So wie du, glaubst du, dachte Garlen.
Er konnte auch ziemlich gut tanzen, aber das erwähnt irgendwie keiner.
Der schlechte Witz schien Varidur tatsächlich zu amüsieren.
Kirai, habe ich dir je erzählt, dass Vago einen meiner ärgsten Konkurrenten an den Rand des Ruins getrieben hat?
Nein, Vater, murmelte sie und spießte ein Stück Soufflé auf, als hoffte sie, es wäre Varidurs Augapfel.
Aber so war es, sagte Varidur, Garlen zugewandt. Rolano Kursulam der Vierte, einer der mächtigsten Handelsherren unseres Planeten. Und pathologisch verbohrt.
Ich hatte ihm schon seit einigen Zyklen angeboten, mit meinem Unternehmen zu fusionieren. Aber er wollte nichts davon hören.
Garlin nickte. Ja, er erinnerte sich nebelhaft an den Kerl. Ein tatteriger, cholerischer Syndolon. Garlin hatte ihn vor Vargos Augen niedergeschossen, nachdem sie sein Handelsschiff mit einer gewaltigen Ladung Marek-Kristallen aufgebracht hatten. Niedergeschossen, aber nicht getötet, nur betäubt. Er hatte nie für Vargo getötet oder für irgendjemand sonst.
»Wie man hört, haben sich eure Wege kurz danach getrennt.«
Varidur nahm einen winzigen Schluck aus seinem Glas, in dem eine goldene Flüssigkeit perlte. Garlin witterte eine Falle. »Hört man das, ja?« Varidur beugte sich vor. Garlin sah, dass sein Blick für einen winzigen Moment auf die Helix fiel, die unter seinem Ärmel hervorsah.
»Es heißt, ihr hättet euch zerstritten.« »Sagen wir, wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit.«
Garlin zog den Arm unauffällig zurück. Vargo war schuld daran gewesen. Nicht wegen der Dinge, die er gesagt hatte, sondern wegen der Dinge, die er nicht gesagt hatte. Solange Garlin sich erinnern konnte, hatte Vargo Andeutungen über die große Zukunft und Bestimmung seines Ziehsohns gemacht. Als kleiner Hosenscheißer hatte Garlin ihm all das geglaubt, es ihm nachgeplappert und den anderen Piraten und seinem Androiden-Kindermädchen damit in den Ohren gelegen. Doch irgendwann, als er alt genug gewesen war, für sich selbst zu denken, war der Verdacht in ihm gekeimt, dass Vargo mehr wusste, als er sagte, über seine Herkunft, sein Volk. Aber Vargo hielt dicht, egal wie oft Garlin ihn aufforderte, die Wahrheit zu sagen.
»Du bist der Sohn, den ich nie hatte«, hatte der alte Mistkerl gesagt, seine gelben Augen voller Reue. »Wir sind ein Team. Wir gehören zusammen. Das ist die Wahrheit. Das glaubst du mir doch, oder, Garlin?«
Aber nein, Garlin hatte es ihm nicht geglaubt. Und eines Tages hatte er sich Zugang zum Landedeck des Mutterschiffs verschafft, während Vargo und die anderen Klingentänzer einen erfolgreichen Beutezug begossen, war in einen frisch erbeuteten Raumgleiter gestiegen und ohne weitere Umschweife verschwunden. Erst 5 Jahre später hatten sie sich wiedergesehen, als der große Vargo, Geißel der Galaxis und Schrecken der Sternwege, von einem seiner zahlreichen Feinde zum Tode verurteilt worden war, und Garlin schmerzlich bewusst wurde, wie sehr er den alten Borgon vermisste, wie sehr er ihn noch liebte, trotz aller Lügen und Halbwahrheiten. Und nun war Vargo tot. Und so vieles, das ihm auf seinem Herzen lag, würde Garlin ihm niemals mehr sagen können. Aber zumindest hatte Vargo ihn nach Viridis geführt und auf die Spur seines Volkes. Er war dankbar dafür.
»Bedauerlich«, sagte Varidur und blickte in sein Glas. »Ich meine, dass er ein so unrühmliches Ende fand. Ich hätte den Mann gern kennengelernt.«
»Ich bin sicher, das beruht auf Gegenseitigkeit«, log Garlin.
»Na los, jetzt frag mich endlich nach Vargos schmutzigen kleinen Geheimnissen und hör auf, den netten Onkel zu spielen.«
Doch Varidur fragte nichts dergleichen.
»Sehr bedauerlich«, sagte er.
Garlin bemerkte Kirais Blick und glaubte, ein Dutzend Fragen in ihren riesigen Augen brennen zu sehen. Aber sie schwieg. Dabei hätte er ihr gern mehr von sich erzählt, wenn sie ihm dafür im Gegenzug mehr von sich erzählte. Er sah zu ihr herüber und schenkte ihr ein Lächeln, und zu seiner Überraschung schenkte sie ihm ein winziges Lächeln zurück. Sie hörten den Dasrock den Rest seines Knochens herunterschlucken und würgend rülpsen. Garlin dachte daran, dass diese Biester in den Eiswüsten ihres Heimatplaneten Golvonia geradezu legendäre Raubtiere waren, die als unzähmbar galten. Scheinbar hatte Kirais Vater es doch geschafft. Er fragte sich, wie viel Willen und wie viel Grausamkeit dafür nötig gewesen waren, auch wenn er nicht sicher war, ob er die Antwort hören wollte.
»Und dennoch«, sagte Varidur gerade, »trotz aller Meinungsverschiedenheiten hast du ihn nicht an die Behörden verraten, auch wenn die Belohnung dich zu einem reichen Mann gemacht hätte.«
»Ist mir nie in den Sinn gekommen«, sagte Garlin. Es stimmte.
»Das imponiert mir.«
Varidur schnitt sich ein Stück Soufflé zurecht.
»Es gibt nichts Wichtigeres im Leben als Loyalität.
Er warf seiner Tochter einen Seitenblick zu.
Eine Tugend, die dieser Tage nicht mehr viele besitzen.
Ist mir aufgefallen, sagte Garland. Du hörst dich echt gern reden, was?
Es scheint eine universelle Konstante zu sein, gleichgültig bei welcher Spezies.
Varidur ließ sich mehr goldperlende Flüssigkeit nachschenken.
Dabei fällt mir ein,
sagte er wie beiläufig,
darf man erfahren, zu welcher Spezies du gehörst, mein junger Freund?
Jetzt kommen wir der Sache näher. Garland wusste nicht, ob er erleichtert sein sollte oder alarmiert.
Ist das wichtig? Fragte er.
Vielleicht, sagte Varidur.
Sie waren ein Haufen Psychopathen, vor dem du dich nass gemacht hättest, dachte Garland, von einem seltsamen, wilden Stolz erfüllt. Sie hätten dich und deine Räuberbande aussehen lassen wie Waisenknaben.
Also, um ehrlich zu sein,
er nahm einen Bissen und ließ sich viel Zeit mit dem Kauen.
Hab ich keine Ahnung.
Varidur hob eine schneeweiße Augenbraue.
In der Tat?
Garland hielt seinen Blick stand.
Aha.
Körperbau und Gesicht könnten fast syndolonisch oder terranisch sein, aber deine Haut...
Keine Ahnung, was ich für einer bin, sagte Garland. Vago hat mich als Baby in der Rettungskapsel aufgelesen. Mehr weiß ich nicht.
Er fragte sich, ob Varidur ein ähnlich dummes Gesicht machen würde wie er, wenn er erführe, was sich damals wirklich zugetragen hatte.
Machte
der Syndolon und fragte wie beiläufig, und die Schleifen an deinem Arm?
Garlands Gabel stoppte auf halbem Wege zum Mund. Er merkte, wie Kirai die Ohren spitzte.
Ach das, nur so ein billiges Schmuckstück aus dem verborgenen Jahrmarkt von Raktakur. Nichts Besonderes. Mir gefiel das Design.
Interessant. Heska sagte mir, seine Leute hätten es gescannt, ohne eindeutiges Ergebnis.
Garland starrte Varidur an. Er fühlte eine kribbelnde Kälte in seinen Eingeweiden.
Vielleicht ist ihr Scanner kaputt, sagte er.
Ja.
Varidur lächelte geheimnisvoll.
Vielleicht.
Garland rechnete halb damit, dass jeden Moment einer von Varidurs Schergen hinter ihm aus der Deckung sprang und drohend eine Waffe an die Schläfe hielt. Aber nichts dergleichen geschah. Und das beunruhigte ihn mehr als alles andere. Die Maske. Warme, feuchte Nachtluft wehte ihm entgegen, als er nach draußen trat. Garland atmete tief die süße Duftsinfonie ein, die den Garten des Palastes einhüllte, und blickte hinauf zum Sternenzelt, wo inzwischen ein dritter Mond aufgegangen war. Aus dem Dschungel jenseits der Mauer ertönten die Rufe nächtlicher Jäger. Hier und dort gab es Bänke, die aus einem glasig-grünen Stein gefertigt waren, und Laternen aus Gusseisen, die einen dämmerigen Schein warfen. Genau wie das Innere von Varidurs Domizil war auch sein Garten eine Ansammlung interstellarer Kostbarkeiten. Es gab Sternpinien, deren daumennagelgroße Früchte golden phosphoreszierten, weinende Bäume von Kelligor, von denen blaues Harz tropfte, und Chamäleon-Orchideen, deren Blüten so oft und fieberhaft die Farben wechselten wie der Hyperraum. Alles extrem seltene Importe von anderen Welten, von denen viele wahrscheinlich nur im tropischen Klima dieser Region gedeihen konnten, weil unsichtbare Atmosphärenfelder und Temperaturkontrollen sie davor schützten. Aber es gab auch andere, tödlichere Arten, wie Krakenbäume oder Mörderblüten, sogar einen zlygonischen Barometz, halb Pflanze, halb Spinne, der ein markerschütterndes Kreischen von sich gab, als Garland ihm zu nahe trat. Er entschied, dass es besser war, auf dem Pfad der grauen Steinplatten zu bleiben, der sich durch den Garten schlängelte. Das Essen lag ihm schwer im Magen, das Lag ließ ihn dann und wann sauer aufstoßen. Er rülpste laut vor sich hin, auch wenn er wusste, dass er unter Beobachtung stand. Oder vielleicht gerade deswegen. Er sah sich um. Zwar konnte er Varidurs Wachleute von hier aus nicht sehen, dennoch war ihm klar, dass die Überwachungsanlage des Hauses jeden seiner Schritte aus dem Verborgenen heraus aufzeichnete. Genauso wie ihm klar war, dass ein ganzes Bataillon von Heskas Schlägern über ihn herfallen würde, wenn er das geringste Anzeichen eines Fluchtversuchs zeigte. Varidur wollte ihn lebend, ja, aber er würde nicht zulassen, dass sein Gast sich so bald schon wieder verabschiedete. Tatsächlich vermutete Garlan, dass Varidur ihn überhaupt nicht mehr gehen lassen würde. Wieder hörte er einen leisen Countdown in seinem Inneren. Doch er wusste nicht, wann die Null erreicht sein würde, wie viel Zeit er noch hatte, einen Plan zu schmieden. Tage oder Stunden? Selbst wenn die Helix sich dazu herablassen sollte, ihm zu helfen, würde er ohne Schiff nicht weit kommen. Und selbst wenn er sich Zugang zu einem der Elfenbeinschiffe auf der anderen Seite des Hauses verschaffen konnte, ließ jemand wie Connor Varidur garantiert nicht den Schlüssel stecken. Varidur. Jedes Wort, das er mit ihm wechselte, war ein Drahtseilakt über einem bodenlosen Abgrund. Worauf wartete er? Es war offensichtlich, dass er die Lüge bezüglich der Schattenhelix durchschaut hatte. Typen wie er fackelten üblicherweise nicht lange. Wenn sie etwas haben wollten, rissen sie es sich unter den Nagel. Mit Gewalt. Mit Blut. Aber er hatte seinem Gast kein einziges rotes Haar gekrümmt. Er hatte nicht einmal gedroht. Wieso? Fürchtete er sich vor der Vergeltung durch die Klingentänzer? Eher nicht. So gut informiert wie er war, musste Varidur wissen, dass der Bund der Klingentänzer ohne Vago längst zerbrochen war. Oder fürchtete er sich vor der Helix? Aber woher sollte er wissen, wozu das Artefakt fähig war? Konnte es sein, dass er von den Kronda und ihrer Schattenraumtechnologie wusste? Wenn ja, woher? Fragen, Fragen, Fragen. Garlan schwirrte der Kopf, wozu die sauerstoffreiche Luft und der Alkohol in seinen Adern in nicht geringem Maße beitrugen. Er musste weg von hier, musste irgendwie an ein Schiff kommen und diesen verdammten Planeten so schnell wie möglich hinter sich lassen. Auch wenn er keine Ahnung hatte, wie. Es gibt einen Weg, dachte er. Es muss. Er konnte es nicht riskieren, voreilig zu handeln. Ganz besonders jetzt, da seine liebgewonnene Laserfestigkeit dahin war. Ein Gedanke, der ihn wieder schauern ließ. Er brauchte einen genaueren Überblick über die Lage, die Stärke von Varidurs Wachleuten, Einblick in das Überwachungssystem des Hauses. Das war einer der Gründe für seinen nächtlichen Spaziergang durch den Garten. Der andere saß auf einer der glasigen Bänke, an einem Springbrunnen, der grotesken Meeresungeheuern nachempfunden war, die dank Schwerkraftmanipulation Wasser in fantastischen Schleifen und Spiralen spuckten. Doch Kirais Blick ging durch das sanft plätschernde Schauspiel hindurch. Sie schien Garlan erst zu bemerken, als er zu ihr trat. Sie hob den hübschen Kopf und sah ihn mit lebloser Miene an. »Hi«, sagte er. Sie antwortete nicht. Sie hatte die schwarzen Glasstäbchen aus ihrem Haarknoten gelöst, die weißen und silbernen Strähnen fielen ihr wieder über die Schultern. Ihr Diamantstaub-Make-up war verlaufen und hatte glitzernde, dünne Spuren auf ihren Wangen hinterlassen. »Angenehme Nacht, was?«, fragte er, aufmunternd, wie er hoffte. Sie blickte wortlos in die Fontänen. »Jedenfalls angenehmer als ein gewisses Abendessen, an das ich mich erinnere«, fügte er hinzu. Gerade als er glaubte, sie würde ihn weiterhin ignorieren, sagte sie, »Nimm mir das nicht übel, aber ich würde gern allein sein.« »Nein«, sagte er. Sie sah ihn irritiert verärgert an. »Ich meine, du willst nicht allein sein«, sagte er. »Genauso wenig wie ich.« Sie strich sich eine weiße Strähne hinter das spitze Ohr. Er bewunderte einen Moment lang die zarten, komplexen Windungen ihrer Ohrmuschel, ihre weiche, helle Haut. »Du weißt gar nichts über mich«, sagte sie kühl. Er zuckte mit den Achseln.
»Ich weiß, dass du die Erste seit einer Ewigkeit bist, die es geschafft hat, mir meinen Cratchip abzuzocken.«
Das Zucken in ihrem Mundwinkel, war das ein Lächeln? »Du hast es mir ja auch nicht allzu schwer gemacht«, sagte sie. Er rieb sich in gespielter Verlegenheit den Hinterkopf.
»Ich werde manchmal ein bisschen nachlässig, wenn ich um mein Leben renne.«
»Ich nehme an, du hast sie belogen, Akina. Die Sache mit dem Kartenspiel.«
»Der Teil stimmte.«
Er setzte sich zu ihr auf die Bank und streckte die Füße aus. Er spürte, wie sie sich versteifte, doch sie protestierte nicht.
»Ich habe nur hier und da was ausgelassen. Um der Kürze willen.«
»Willst du mir ernsthaft erzählen, du bist kein Dieb?«
»Nur ab und zu.«
Wieder zuckte ihr Mundwinkel. »Und was hast du sonst noch ausgelassen?«
Lange Geschichte.
Er sah sie an.
Vielleicht erzähle ich sie dir irgendwann.
Gerne, sagte sie. Ich höre dann einfach nicht hin.
Er mochte ihren Humor. Aber er sah sie sehr schnell sehr ernst werden.
Warum hat sie das getan? Fragte Kirai leise. Sie winkelte die Beine an und schlang die Arme darum. Akina, warum hat sie mich nicht einfach ausgeliefert?
Schätze, sowas nennt man Mitgefühl.
Sie hätte jeden Grund gehabt, mich aus der Luftschleuse zu schmeißen.
Klar, und ich hätte ihr gern dabei geholfen. Ich meine am Anfang.
Ihr Blick ging wieder durch das Wasserspiel. Aber du hast dich für mich eingesetzt.
Weil ich weiß, wie es ist, in die Enge getrieben zu werden. Und ganz ehrlich, mittlerweile kann ich ziemlich gut verstehen, warum du keine große Lust hattest, mit deinen Leuten mitzufliegen.
Kirai schwieg für einen langen Moment. Ich bin schuld, sagte sie dann leise. Wenn ich nicht an Bord gewesen wäre, sie könnte immer noch...
Sie stoppte, bevor ihre Stimme brach. Garland erinnerte sich an Akinas reglosen Körper auf dem Boden, die hässliche Wunde in ihrer Brust. Er hoffte, dass er die Chance bekommen würde, sie zu rächen. Vielleicht, sagte er. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall hat sie gewusst, was sie tut. Genau wie ich.
Danke.
Ihre Stimme war so leise, dass er sie kaum hörte.
Ich meine, dass du versucht hast, mir zu helfen. Trotz der Cratchip-Sache.
Gern geschehen, sagte er, gespielt locker. Jeden Tag eine gute Tat, wie mein Kumpel Rick zu sagen pflegt. Das brachte sie zum Lächeln. So gefiel sie ihm am besten. Er wollte es ihr gerade sagen, als er sie zusammenzucken sah. Ihr Blick fiel auf seine linke Schulter.
Was ist?
Fragte er irritiert und sah zur Seite. Ein schillerndes, schwarzes Insekt krabbelte auf seiner Schulter, so lang wie sein Mittelfinger. Garland spürte hauchzarte Fühler an seinem Hals. Er grinste.
Sieh mal einer an. Ich dachte, das einzige Ungeziefer in diesem Haus läuft auf zwei Beinen.
Er nahm den Käfer in die Hand und fühlte ein Dutzend Beinchen auf seiner Haut. Kirai schien das gar nicht komisch zu finden. Sie sah das Ding an, als könnte es ihr jeden Moment ins Gesicht springen.
Sag nicht, du hast Angst vor Käfern!
Erst als Garland das Insekt ins Gras absetzte, beruhigte sie sich.
Ich hasse die Viecher, sagte sie.
Warum?
Sie schien zu wissen, wie albern es klang. Ich träume manchmal von ihnen. Große Insektenaugen, die mich anstarren.
Sie machte eine gleichgültige Handbewegung.
Vergiss es einfach.
Was vergessen? Fragte Garland gespielt verwirrt.
Einige seiner alten Kumpels aus Piratenzeiten waren Insektoide. Er fragte sich, wie Kirai auf ein Stelldichein mit ihnen reagiert hätte.
Der Springbrunnen plätscherte und gurgelte weiter fröhlich vor sich hin.
Wann bist du von hier abgehauen?
Fragte Garland, um die Stille zwischen ihnen zu füllen. Es überraschte ihn, dass sie antwortete.
Vor einem Viertelstandardjahr. Ich bin von Station zu Station gereist, von Welt zu Welt. Immer in Bewegung, immer irgendwo am Rand der Zivilisation.
Sie blickte zu den Sternen auf. Er konnte spüren, wie sehr sie ihr fehlten. Die Freiheit, die sie versprachen.
Ich dachte, ich könnte ihnen ewig davonlaufen. Ich hätte es besser wissen müssen.
Sie klang bitter. Er konnte sie sehr gut verstehen.
Hatte sie dort draußen, zwischen den Sternen, stehlen und lügen gelernt?
Irgendwie glaubte er nicht, dass diese Talente von einem Vater wie Varidur gefördert wurden. Auch wenn er diesen Tätigkeiten berufsmäßig nachging, sollte seine Tochter ein Musterbeispiel an Anstand und Schönheit sein.
Was ist passiert? Fragte er. Zwischen dir und... Du weißt schon.
Sie atmete tief durch.
Sorry, sagte er. Ich wollte nicht...
Vermassel es nicht, Blödmann.
Ist dir nichts aufgefallen?
Fragte sie.
Bei Tisch.
Er grübelte darüber nach.
Was meinte sie? Den skrupellosen Gangsterboss, der sich als sein bester Kumpel aufspielte, oder das mörderische Vieh, das mit Vorliebe Knochen knacken ließ?
Dann wusste er es. Etwas, oder besser jemand, hatte gefehlt. Und er fragte sich, wie er es hatte übersehen können. Vielleicht, weil er selbst niemals eine solche Person gekannt hatte.
Deine Mutter, sagte er. Ist sie, ich meine, sind die beiden geschieden oder sowas? Er biss sich auf die Zunge. Kirais Lächeln war humorlos, hässlich.
Oder sowas, sagte sie.
Du hast doch sein Gerede von Loyalität gehört. Das Wichtigste in seinem Leben. Garland wartete ab.
Meine Mutter war Schauspielerin. Nicht die berühmteste in der Galaxis, aber sie war talentiert. Und schön und lustig. Ich glaube, sie war wirklich in ihn verliebt. Zumindest am Anfang. Dann hat sie hinter seine Fassade geblickt. Sie hatte eine Affäre.
Kirais Stimme klang überraschend fest.
Als ich noch ein Kind war, mit einem seiner Stellvertreter. Als er das herausbekam, mein Vater, er hat den Mann auseinandernehmen lassen. Ich meine, im wahrsten Sinne des Wortes. Und sie, er hat sie...
Sie sprach nicht weiter, schloss die Augen.
Sorry, sagte Garland.
Er überlegte ihr, den Arm auf die Schulter zu legen, aber etwas hielt ihn zurück. Kirai öffnete wieder die Augen. Sie blickte zu Boden.
Er hat alle Bilder von ihr verbrannt, hat ihren Namen nie wieder ausgesprochen. Als hätte es sie niemals gegeben.
Garland schwieg, während er versuchte, sich vorzustellen, was sie miterlebt hatte.
Mich hat er hier eingesperrt. Zu meinem eigenen Schutz, meinte er. Dabei hat er nur Angst gehabt, dass sein geliebtes Töchterchen ihn auch verraten könnte, mit einem seiner Feinde durchbrennt oder was weiß ich.
Ich, setzte Garland an, dann zögerte er.
Ich hatte das Gefühl, dass er dich ernsthaft liebt. Oh ja, sagte sie düster, er liebt mich. Er liebt mich genauso wie seine verdammten Kunstwerke, diesen verfluchten Palast. Sein Geld, seine Macht.
Garlands Blick glitt vorbei an den umgebenden Bäumen, auf der Suche nach verborgenen Kameras und Überwachungsdrohnen.
Sagte er, du weißt, dass wir sehr wahrscheinlich abgehört werden, oder?
Na und?
Sie zuckte mit den Achseln. Er weiß, wie ich darüber denke. Über ihn.
Ihre Stimme loderte vor Hass.
Aber er hat es nicht geschafft, sagte Garland, dich hier einzusperren.
Ihm war nicht ganz wohl dabei, über Varidur zu sprechen, während dieser im Verborgenen lauschte.
Ich wollte die Galaxis sehen, sagte Kirai. Die ganzen Dinge und Welten, die ich nur aus dem Holo kannte. Die Silbernova, das Glasmeer von Nio.
Ihre Augen leuchteten auf.
Die Sonnenwanderer.
Garland lächelte. Und er fragte sich, ob es sie ärgern würde, wenn er ihr verriet, dass Rick und die anderen die legendären Sonnenwanderer tatsächlich einst mit eigenen Augen gesehen hatten, als diese sich auf dem Weg zu ihrem Mutterstern befunden hatten, um dort zu sterben. Ein Schauspiel, das nur den allerwenigsten Raumfahrern zuteil wurde. Aber er sah davon ab. Sie vermisste die Sterne schon schmerzlich genug.
»Und du?«
fragte sie.
»Wohin wolltest du?«
Garland dachte an die Abhörvorrichtungen und sagte,
»Vielleicht erzähle ich dir das auch irgendwann.«
Sie wirkte traurig.
»Es tut mir leid«,
sagte sie.
»Was genau?« »Dass du jetzt hier bist. Dass du auch in seine Fänge geraten bist. Was auch immer er von dir will.«
»Ach was!« Garland heuchelte Sorglosigkeit. »Ist nur eine kleine Planänderung für mich. Nichts Ernsthaftes.« Sie schien zu spüren, dass er ihr etwas vormachte.
»Es tut mir leid«,
sagte sie wieder.
»Hey«, sagte er, »dafür haben wir uns getroffen.«
Sie sah ihn an, unsicher, interessiert. Er entgegnete ihren Blick, zeigte ein tapferes Lächeln und rückte näher an sie heran. Sie tat dasselbe. Ihre Lippen waren blass wie Marmor. Aber sehr schön.
Wenn ich kurz unterbrechen dürfte.
Sie zuckten beide zusammen. Heska stand vor ihnen, grinsend, ein böses Feuer in den Smaragdaugen. Er hatte sich angeschlichen wie ein verfluchter Varg.
Wir sind beschäftigt, sagte Garland, ohne zu wissen, woher er den Mut dafür nahm.
Das sehe ich, sagte Heska vieldeutig.
Kirai funkelte ihn finster an, aber das schien ihn nur noch mehr zu erheitern. »Dein Vater wünscht dich zu sprechen«, sagte er. »Jetzt!« Garlen sah Kirai zittern, auch wenn sie versuchte, es zu unterdrücken. Ihr Hass auf Hesker schien die Dschungelnacht noch weiter anzuheizen. Aber sie gehorchte, wenn auch widerwillig. Garlen spürte ein Wühlen in seinem Magen von seiner Sorge um sie. »Kirai«, sagte er, »sehen wir uns wieder?«
»Ich hoffe es«,
sagte sie und ließ sich von Hesker zurück in den Palast geleiten. Garlen sah ihr lange nach, die Fäuste geballt, sein ganzer Körper vor Wut bebend. Sollte Varidur sie auch nur anfassen, er würde ihn töten. Mit seinen eigenen Händen, wenn nötig. »Ich hol dich hier raus«, schwor er ihr. »Egal wie, egal was es kostet. Ich hol dich hier raus und wir hauen von hier ab. Zusammen.« Dann bemerkte er die dunkle Strahlung, die von seinem rechten Unterarm ausging. Die Schattenhelix war erwacht, und er erschrak wieder vor der kalten, bebenden Energie, die ihr innewohnte.
»Gewöhn dich nicht zu sehr an den Jungen«, sagte Hesker, während er Kirai durch den weiß erleuchteten Korridor des Palastes führte. »Er wird nicht allzu lange bei uns bleiben.«
Kirai schloss die Augen. Genau davor hatte sie sich gefürchtet. Sie bemühte sich, dies vor Hesker zu verbergen. »Was habt ihr mit ihm vor?« fragte sie.
»Nur das Beste«, antwortete Hesker, die Zähne grinsend gebleckt.
Kirai antwortete nicht. Sie dachte an den Beinahe-Kuss von eben. War Garlen ernstlich um sie besorgt oder war das nur eine Maske? Es war so lange her, dass sie einen wahren Freund gehabt hatte, dass sie sich nicht mehr sicher war.
»Tiru«, dachte sie.
Seit ihrer Ankunft hatte sie ihn nicht gesehen, und sie durfte nicht nach ihm fragen, aus Angst, sie könne ihn verraten. Sie lauschte in den Palast hinein, als könnte sie ihn irgendwo in dem Gebäude ausmachen. Tiru, den einzigen Freund, den sie an diesem Ort gehabt hatte, seit ihre Mutter fort war.
»Bitte sei noch hier. Bitte sei noch am Leben.«
Sie wurde aus ihren Gedanken gerissen, als Hesker die Tür zum Arbeitszimmer öffnete. Es war ein kleiner Raum mit einem Schreibtisch aus Düsterholz und einem Kamin, in dem lautlos holographische Flammen brannten. Ein 3000 Jahre alter, blutroter Teppich lag über den weißen Fliesen. Ihr Vater stand am Fenster und blickte hinaus in den Garten. Skra hockte neben ihm und ließ sich den schrecklichen Kopf streicheln. Als sie näher trat, blickte sich das Ungeheuer nach ihr um, seine Augen blitzend, die Zähne im falschen Kaminfeuer funkelnd. Ihr Vater jedoch sah sie nicht an. Kälte breitete sich in jeder Faser ihres Körpers aus. Er hatte keine gute Laune. Natürlich nicht.
»Du wolltest mich sprechen?«
fragte sie, gegen alles gewappnet. Zumindest hoffte sie das.
»Alles, was ich je getan habe«, sagte ihr Vater, »habe ich nur für euch getan.«
Sie blickte in seinen Rücken und wartete ab, während sie hörte, wie Hesker sich hinter ihr vor die geschlossene Tür stellte, wo er still und stumm wie eine Statue verharrte.
»Ich weiß, Vater«,
sagte sie und blickte auf die labyrinthischen Muster auf dem Teppich. Skra knurrte wohlig, als ihr Vater die Streicheleinheiten fortsetzte. In Momenten wie diesen war er am gefährlichsten, trügerisch ruhig, wie die See vor einem Sturm.
»Wir hatten nichts«, sagte er.
Sie wechselte unruhig von einem Fuß auf den anderen. Es ging wieder los. Die glorreiche Geschichte seines Aufstiegs.
»Mein Vater und seine Brüder waren arme Bauernsklaven. Ihre Hände schwielig von der Arbeit in den Agrarfabriken, ihre Rücken gekrümmt, als wären sie alte Männer. Meine Mutter war halb blind von den Schlägen eines Aufsehers. Drei meiner Brüder starben vor Hunger, bevor ich geboren wurde. Wir lebten in einer Hütte, zusammengepfercht mit Dutzend anderen. Wir hatten nichts.«
Sie ließ ihn ausreden.
»Aber wir haben zusammengehalten, untereinander. Wir haben uns zusammengerauft, haben uns gegen die Aufseher gewandt, haben die Fabrik übernommen, unser Schicksal selbst geschmiedet. Und unsere Familie musste nicht mehr hungern. Warum?
Weil ihr zusammengehalten habt, sagte sie und hielt das Haupt weiter demütig gesenkt, in der Hoffnung, den aufziehenden Sturm zu besänftigen.
Weil wir loyal waren, sagte er. Immer. In den Hungerjahren und als wir begannen, andere für unsere Sache anzuwerben.
Als ihr Schutzgelder von den armen Bauern erpresst habt, dachte sie, als ihr die Straßen und die Kanäle unsicher gemacht habt, um Lebensmittel und Drogen zu stehlen, die ihr dann teuer verkaufen konntet, als ihr alle im Schlaf getötet habt, die versuchten, euch aufzuhalten. Sie biss sich auf die Unterlippe, um es nicht laut auszusprechen.
Und sieh dir an, was wir jetzt haben. Als ich ein Kind war, konnte ich von einem Palast wie diesem nur träumen.
Dann behalte ihn, dachte sie. Behalte deinen verfluchten Palast und deine Spielsachen und lass dich von mir aus mit ihnen begraben. Erst jetzt drehte sich ihr Vater zu ihr um. Kirei erstarrte. Er machte einen stummen Wink und sie trat näher, wobei sie gegen jeden einzelnen Schritt kämpfte. Skra knurrte sie an, Geifer lief ihm aus dem Maul. Dicht vor ihrem Vater blieb sie stehen und ließ sich von seinem Blick durchleuchten. Als er die Hand hob, zuckte sie zusammen, doch er strich ihr nur über die Wange.
»Du siehst ihr so ähnlich«,
sagte er leise. Kirei erschrak beinahe. Es war das erste Mal, dass er ihre Mutter erwähnte, seit der Nacht, in der er sie getötet hatte.
»Du weißt, dass ich dich liebe, Kirei, nicht wahr?«
Sie nickte.
»Sag es.«
»Ich...«
»Sag es.«
»Ja«, sagte sie mit trockener Kehle, »ich weiß es, und ich liebe dich auch, Vater.« Er schien es zu glauben und lächelte gerührt. Seine Finger fuhren ihren Hals entlang. Sein Blick wirkte, als bewundere er die Schönheit eines seiner Gemälde. Sie ließ es wortlos über sich ergehen, ließ ihren Verstand an einen anderen Ort wandern. Dann spürte sie seine Hand um ihren Hals. Sie ächzte, als er zudrückte.
»Nie wieder«, raunte er. »Hast du mich verstanden? Wenn du das nächste Mal davonläufst, werde ich dich wiederfinden, egal wo du dich versteckst. Ich werde dich einfangen und ich werde deinen Willen brechen. Du weißt, dass ich das kann. Hast du mich verstanden, Kirei?«
Sie nickte, unfähig zu sprechen. Seine Fingernägel schnitten ihr in die Haut.
»Gut«,
sagte er und ließ sie los. Sein Ausdruck milderte sich. Sie wagte es nicht, sich zu entspannen. »Stirb«, dachte sie und spürte eine Flut von Trauer, Angst und Hass in sich aufsteigen. »Stirb und lass dich von deinem Dasrock fressen.«
»Sie sind übrigens tot«,
sagte er wie beiläufig.
»Meine Leute, denen du damals entkommen bist, sie werden dir kein zweites Mal helfen.«
»Also hat es funktioniert«, dachte Kirei, unendlich erleichtert. »Er weiß von nichts. Tiro lebt.« »Es wird kein zweites Mal geben«, sagte sie, und noch während sie die Worte aussprach, drohte ein neuer Wirbel aus Verzweiflung, sie zu verschlingen wie ein schwarzes Loch.
»Natürlich nicht«, sagte ihr Vater. Er trat an seinen Schreibtisch.
Mit einer Geste aktivierte er das Holocom.
Der Blick seines Dasrocks haftete an ihr, als sähe das Mistvieh sein nächstes Abendessen vor sich. Die roten Augen des Ungeheuers erinnerten sie an die schwarzen Facettenaugen des Käfers im Garten, an die Insektenaugen aus ihren Träumen, die in der ersten Nacht ihrer Flucht begonnen hatten.
»Wie hat Heska mich überhaupt gefunden?«, fragte Kirei, bemüht, ihre Stimme so emotionslos wie möglich klingen zu lassen. Sie hörte hinter sich ein leises, wissendes Lachen von Heska. Ihr Vater lächelte geheimnisvoll.
»Das bleibt mein kleines Geheimnis«, sagte er.
Und du kannst daran ersticken, dachte sie. Sie war immer in Bewegung geblieben, immer auf der Flucht. Was hatte er getan? Wie hatte er es geschafft?
Dass sie die Antwort vielleicht niemals erhalten würde, zehrte an ihr. Er schien sich dessen sehr wohl bewusst zu sein. Und er genoss es.
Gute Nacht, Tochter.
Gute Nacht, Vater.
Sie tat eine knappe Verbeugung. Heska gab die Tür frei, doch nicht ohne ihr ein höhnisches
»Schlaf gut« zuzuflüstern.
Als sie zurück in den Korridor trat, spürte sie den Drang, sich zu übergeben, während gleichzeitig eine Kette aus kaltem Eisen ihren Hals zerdrückte. Wieder spürte sie die Finger ihres Vaters auf ihrer Haut, und ihr Ekel ließ sie nach Luft schnappen.
»Mutter, hilf mir«, dachte sie. »Bitte, hilf mir.«
»Sie ist nicht dumm, Boss«, sagte Heska. »Sie wird sowas nicht nochmal abziehen.« Varidur antwortete nicht. Er stand über seinen Schreibtisch gebeugt, die Arme auf dem Düsterholz abgestützt. Unter seinen Fingern leuchteten die bunten Anzeigen des Holocom-Interfaces. Skra schlich um seinen Herrn herum, um Aufmerksamkeit buhlend.
»Boss?«, fragte Heska.
»Was ist mit dem Jungen?« Varidur sah ihn nicht an.
»Wir haben ihn im Auge.«
»Bringt ihn in seine Suite und verriegelt sie.«
»Was ist mit dem Ding an seinem Arm? Wenn das Teil wirklich gefährlich sein sollte...«
Varidur grunzte verächtlich.
»Wenn es irgendeine Waffe wäre, hätte er sie längst zum Einsatz gebracht.«
»Vielleicht.«
Heska rieb sich das Kinn.
»Falls er irgendwas versucht, betäubt ihn. Aber brächte ihm auch nur einen Fingernagel.«
»Keine Sorge, Boss. Der Bengel bleibt in einem Stück.«
»Das sollte er besser. Oder du endest in 1000 Stücken.«
Varidur sah ein Licht auf dem Interface aufblitzen.
»Es ist soweit. Seine Scheußlichkeit ist endlich bereit für eine Audienz.«
Heska brachte einen respektvollen Abstand zwischen sich und den Schreibtisch. Er sah, wie Varidur die eigene Haltung straffte, den Seidenmantel zurechtrückte und seine beiden Bartsträhnen glättete. Er wusste nicht, wann er seinen Herrn das letzte Mal nervös erlebt hatte.
»Kanal öffnen«, forderte Varidur.
Ein Hologramm formte sich neben dem Schreibtisch. Die Abertausende von Lichtjahren, die das Hyperfunksignal überbrücken musste, ließen es rauschen und flackern. Das Hologramm zeigte eine Gestalt in einem dunklen Kapuzenmantel, wie ein Umhang, den man aus der Schwärze des Alls geschneidert hatte. Eine goldene Maske lag vor dem Gesicht der Gestalt. Schwarze Augenschlitze blickten Varidur an. Heska sah seinen Herrn ein Schaudern unterdrücken und auf die Knie fallen.
»Großer Khan«, sagte Varidur demütig, »ich grüße dich.«
Die Stimme, die das Holocom übermittelte, war so abgrundtief, dass sie den Boden zum Vibrieren brachte. Skra legte die Ohren an und entfernte sich rückwärts kriechend von dem Schreibtisch.
»Connor Varidur«,
es war kein Gruß, nur ein Zeichen, dass der Maskenträger seinen Gesprächspartner als existent betrachtete. Heska spürte eine Gänsehaut auf jedem Quadratzentimeter seiner bleichen Haut. Er hatte schon unzähligen Zwiegesprächen seines Herrn mit mächtigen Männern und Frauen beigewohnt. Sie beeindruckten ihn in der Regel wenig, gleichgültig wie viele Galaxien besaßen oder wie viele Wesen sie auf dem Gewissen hatten. Aber das hier war nicht bloß der Boss eines konkurrierenden Syndikats, kein einheimischer Tyrann oder Warlord. Es war Ruli Khan. Einst der Kopf des Schwarzen Kartells, der größten Verbrecherorganisation des bekannten Universums, bis er seine eigene Organisation eigenhändig vernichtet hatte, scheinbar aus einer Laune heraus. Schon seit einiger Zeit kursierten auf vielen Welten Gerüchte, dass Khans Ambitionen über etwas so Simples wie das organisierte Verbrechen hinausgingen, dass er dabei war, Pläne zu schmieden, sehr reale Pläne, die ihm früher oder später die gesamte Milchstraße einverleiben würden. Es hieß, er hätte es geschafft, den intergalaktischen Sicherheitsdienst, seit Jahrtausenden der Ordnungshüter der Galaxis, zu unterwandern. Es hieß weiter, er verfüge über eine Armee,
eine uralte Armee unaufhaltsamer biomechanischer Krieger, die stark genug war, jede Flotte zu bezwingen. Und angeblich wartete er nur auf den Augenblick, sie offen einzusetzen und alle Welten unter seine Knechtschaft zu zwingen. Hesker war sich nicht sicher, ob er all dem Glauben schenken konnte, doch er wusste, dass Varidur Rulikan fürchtete und dass er seit geraumer Zeit nach Mitteln und Wegen suchte, ein Bündnis mit ihm einzugehen. Für den Fall, dass die Gerüchte sich bewahrheiteten und der Galaxis eine Diktatur Khans drohte. Es hatte ihn ein Vermögen gekostet, an die Frequenz von Khans persönlichem Holocom zu gelangen und ein Gespräch mit ihm anzuberaumen. Dabei wusste weder Varidur noch sonst ein lebendes Wesen, wer sich hinter der Goldmaske verbarg oder welcher Spezies Khan angehörte. Aber auch diesbezüglich gab es Gerüchte und Schauermärchen. Man munkelte hinter vorgehaltener Hand, die Maske selbst sei Rulikan und der Körper unter dem Mantel nur ein Transportmittel, der Wirt eines schrecklichen Parasiten.
»Großer Khan, vergib mir die Störung!«
Varidur erhob sich wieder. Er neigte das Haupt und zeigte seine offenen Hände.
»Ich trete vor dich als dein demütiger Diener und...«
»Meine Zeit ist kostbar, Konar Varidur!«
dröhnte die Abgrundstimme aus den Lautsprechern.
»Ich rate dir, sie nicht zu verschwenden.«
Varidur schluckte.
»Natürlich, großer Khan. Du hast bedeutende Pläne für diese Galaxis, dessen bin ich mir bewusst, und ich weiß, wie beträchtlich deine Macht ist.«
Der Ausdruck der Maske schien sich zu verdüstern. Varidur brach ab und bemühte sich, zum Punkt zu kommen.
»Großer Khan, wie ich sagte, ich bin dein demütiger Diener und nichts würde mich mehr erfreuen, als mein Schicksal mit dem deinen zu verknüpfen.«
»Hast du vergessen, was ich mit dem schwarzen Kartell getan habe?« fragte Rulikan. »Mein Interesse an kriminellem Abschaum wie dir und deinesgleichen ist erloschen, Konar Varidur.«
»Bitte, großer Khan, hör mich an!«
Khan wartete ab. Hesker fühlte den Geist hinter der Maske lauern, sich über die astronomischen Entfernungen, die zwischen ihnen lagen, ausdehnen. Zum ersten Mal seit seiner Kindheit flüsterte er ein Schutzgebet gegen böse Geister.
»Dein Einfluss erstreckt sich bereits über unzählige Sektoren und Sternenwege«, sagte Varidur, »und bald wird dir alles im Sternenlicht gehören.«
»Du erzählst mir Dinge, die ich bereits weiß.«
Ein schneidender Unterton mischte sich in die Stimme der Maske,